Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, mit euch zu sein. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise durch das Buch Jona. Die Geschichte von Jona gehört zu den Geschichten, die man oft als Kind kennenlernt. Und ich habe hier dafür ein Beweisstück. Es ist mein erstes Bibelbuch von Gott. Und wer ist da? Der Jona. Auf der Titelseite. Also, wie ich gesagt habe, im Zusammenhang mit dem Titel, die Geschichte, die wir nicht kennen, klingt das also erstmal ein bisschen wie ein Widerspruch. Aber tauchen wir gemeinsam in die Geschichte ein. Wir beginnen mit Kapitel 1. Dort begegnet uns der Prophet Jona, den Gott beruft. Und gleich am Anfang des Buches heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona, der Sohn Amittai. Er sollte nach Ninive gehen, in diese große Stadt und ihr Gottes Strafgericht ankündigen, weil Gott die Bosheit der Menschen dort nicht länger mit ansehen konnte. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie Jona vor diesem Auftrag davonläuft und damit auch vor Gott. Er fährt mit einem Schiff genau in die entgegengesetzte Richtung und dort zu seinem Schrecken wird er aufgehalten. Gott schickt einen gewaltigen Sturm und am Ende werfen ihn die Seeleute, mit denen er unterwegs ist, über Bord. Der Erzähler macht allerdings deutlich, dass diese Seeleute mehr Ehrfurcht vor Gott und mehr Achtung vor dem menschlichen Leben haben als Jona selbst. Jona über Bord zu werfen, ist für sie wirklich die allerletzte Möglichkeit. Zuerst versuchen sie alles, um das zu vermeiden. Jona dagegen nimmt in Kauf, das Leben der Seeleute zu gefährden, obwohl er jederzeit die Möglichkeit hätte, Gott zu gehorchen und gehorchen. Kapitel 2 ist wohl das bekannteste Kapitel des Buches. Gott schickt einen großen Fisch, um Jona zu retten. Er verbringt 3 Tage im Bauch des Fisches und da betet Jona ein Gebet der Umkehr. Und darin dankt Jona Gott für seine Gnade und verspricht ihm, künftig zu gehorchen. Heute wollen wir uns Kapitel 3 genauer ansehen. Und das Erste, was auffällt, es beginnt fast genauso wie Kapitel 1. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sollte nach Ninive gehen und dort ausrufen, was Gott ihm auftragen würde. Es ist fast so, als würde die Geschichte nur einmal von vorne beginnen. Aber diesmal gibt es einen großen Unterschied. Jona gehorcht. Er geht nach Ninive. Der Erzähler betont, dass Ninive eine ungeheuer große Stadt war. Wahrscheinlich will er damit zeigen, wie groß Jonas Aufgabe war. Man könnte den Ausdruck wohl auch so verstehen, Ninive, eine große Stadt für Gott. Dann würde der Erzähler damit zeigen, wie wichtig Gott die Menschen dort waren. Jonas Vorgehen ist sehr einfach. Er geht durch die Stadt und verkündet eine ziemlich direkte Botschaft. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Andere Übersetzungen sagen, Ninive wird vernichtet. Im Hebräischen ist das ein Wort, das im Alten Testament fast nur mit der Geschichte von Sodom und Gomorra verbunden ist. Jona scheint nicht einmal die vollen 3 Tage zu brauchen, um durch die Stadt zu gehen, denn die Menschen von Ninive reagieren erstaunlich offen auf seine Botschaft. Von größten bis zum kleinsten ziehen sie Trauerkleider an und fasten. Und sogar der König, wahrscheinlich der König der assyrischen Reiches, steigt von seinem Thron herunter. Er legt seine königliche Gewänder ab, zieht eine Trauergewand an und setzt sich in den Staub. Und dann erlässt er eine Verordnung, Menschen und Tiere sollen 3 Tage lang fasten. Aber wenn man den Text genau liest, wirkt es gar nicht so, als würde erst dieser Erlass alles in Bewegung bringen. Her scheint es von unten zu kommen. Viele Menschen in Ninive haben schon vorher angefangen, sich vor Gott zu demütigen. Es geht nicht nur um äußere Zeichen der Reue, also darum, im Staub zu sitzen und Trauerkleider zu tragen. Der Erlass fordert die Menschen auch auf, ihre bösen Wege und ihre Gewalttaten aufzugeben. Ich finde diese Bereitschaft der Menschen von Ninive ziemlich überraschend. Wir kennen die Geschichte von Jonas so gut, dass wir leicht übersehen, wie erstaunlich das eigentlich ist. Aber es gibt 2 Gründe, warum diese Umkehr so unerwartet kommt. Der erste Grund ist die berüchtigte Bosheit der Menschen von Ninive. Und genau deswegen kommt ja überhaupt Gottes Gericht über sie. Der Erzähler beschreibt ihre Taten nicht ausführlich und wahrscheinlich war das für die ersten Leser selbstverständlich. Unsere wichtigste biblische Quelle dazu ist das Buch Nahum. Auch dort geht es um Ninive, allerdings etwa ein Jahrhundert später. Nahum sagt: Weh der Stadt, die so viel Blut vergossen hat, meisterhaft in Lüge und Verstellung, vollgestopft mit Raub und unfähig, vom Rauben zu lassen. Dass ihr Urteil so stark an Sodom und Gomorra erinnert, zeigt deutlich, wie weit die Leute von Ninive von Gott entfernt waren. Aber anders als Sodom und Gomorra reagieren sie nicht, indem sie noch mehr Schuld auf sich laden. Sie wenden sich Gott zu und genau das finde ich überraschend. Der zweite Grund, warum mich diese Umkehr überrascht, ist Jonas Botschaft selbst. Oder besser gesagt, wie wenig Mühe Jonas sich gibt. Wenn man sich andere Propheten in der Bibel anschaut, sieht man oft, wie kunstvoll und eindrücklich ihre Botschaft ist. Das Buch Nahum. Es ist eine sehr ausgearbeitete Dichtung, die Ninive zur Umkehr ruft. Der Prophet Ezechiel, er baut ein Modell der belagerten Stadt Jerusalem und stellt Gottes Gericht über die Stadt 2 Jahre lang bildlich dar. Der Prophet Jeremia, er macht Riemen und Jochstangen, legt sie sich selbst auf den Nacken und schickt solche Joche sogar an andere Könige in der Region, um sie vor Gottes Gericht zu warnen. Der Prophet Jesaja predigt 3 Jahre lang, zumindest teilweise nackt und barfuß, um Ägypten vor den Folgen seiner Sünde zu warnen. Und was macht Jona? Er geht einen Tag lang durch Ninive und mein Eindruck ist, er ist nicht wirklich mit dem Herzen dabei. Noch 40 Tage und eure Stadt wird vernichtet. Das war es. Keine kunstvolle Dichtung, keine starken Bilder, keine Metapher, die einem das Herz erschüttert und zeigt, wie hässlich Sünde in Gottes Augen ist. Und trotzdem fällt die ganze Stadt auf die Knie. Und der Kontrast wird noch stärker, wenn man an die ersten beiden Kapitel denkt. Jona bekommt eine zweite Chance, nachdem er bereut hat, Gott ungehorsam gewesen zu sein. Aber bis er an diesen Punkt kommt, muss er durch einen übernatürlichen Sturm. Er bringt sich selbst und die ganze Schiffbesatzung in Gefahr. Jona ertrinkt beinahe im Mittelmeer. Und dann verbringt er 3 Tage im Bauch eines großen Fisches. Erst dann ist Jona bereit, auf Gott zu hören. Gott muss ihn so sehr in die Enge treiben, dass es keinen Ausweg mehr gibt, bevor Jona zur Besinnung kommt. Der Unterschied könnte kaum größer sein. Die Menschen von Ninive wenden sich sofort Gott zu und Gott gibt ihnen eine zweite Chance. Warum dieser starke Kontrast? Ich glaube, der Erzähler hebt bewusst den Unterschied zwischen Jona und den Menschen von Ninive hervor. Ich glaube, er will zeigen, auch wenn Israel von Gott als ein Volk der Welt erwählt wurde, heißt das nicht, dass Israel automatisch besser ist als der Rest der Menschheit. Und noch mehr, Gott liegen auch andere Länder am Herzen, andere Städte, andere Dörfer, andere Menschen. Achten wir einmal drauf, wie der Erzähler diesen Kontrast zwischen Jona und der Menschen von Ninive darstellt. Wir bekommen eigentlich nie wirklich die Sicht der Menschen von Ninive, oder? Wir erfahren nie genau, warum sie Jonas Botschaft so ernst nehmen. Wir erfahren nicht, warum sie sich so schnell Gott zuwenden. Manche Ausleger vermuten, dass es damals politische und wirtschaftliche Krisen gab und dass die Verantwortlichen deswegen offener für Jonas Botschaft waren. Aber das sind Spekulationen. Der Text sagt dazu fast nichts. Die Perspektive der Menschen von Ninive wird uns nicht erklärt. Es ist die Geschichte, die wir nicht kennen. Ich wünschte, wir wüssten mehr, denn ich glaube, dass Gott in Ninive schon etwas vorbereitet hatte. Lange bevor Jona dort ankam. Ich glaube, Gott hatte ihre Herzen schon vorbereitet, bevor er Jona überhaupt berief. Aber wie genau, wissen wir nicht. Damit meine ich nicht, dass die Menschen von Ninive nur Marionetten in Gottes Hand waren. Sie mussten sich wirklich entscheiden. Sie mussten wirklich umkehren. Und einer Text aus dem Neuen Testament zeigt, wie bemerkenswert diese Entscheidung war. Jesus spricht über seine Landsleute und sagt, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, die verlangt einen Beweis. Aber es wird ihr keiner gegeben. Am Tag der Gericht werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Die Menschen von Ninive hören von Jonas her schwache Verkündigung und entscheiden sich trotzdem, sich Gott zuzuwenden. Andere Menschen, die sich vielleicht für gerecht erhielten, hatten den Vorteil, Jesus selbst zu hören, den Sohn Gottes. Und trotzdem wandten sie sich gegen ihn. Die Umkehr der Menschen von Ninive ist also in vieler Hinsicht überraschend und bemerkenswert. Aber wir wissen kaum, wie es dazu kam. Und hier liegt die Ironie. Auch die Menschen von Ninive kennen nicht die ganze Geschichte. Genauer gesagt, sie kennen Jonas Geschichte nicht. Sie wissen nichts von seinem Hass auf sie. Sie wissen nichts vom Sturm. Sie wissen nichts vom großen Fisch. Nichts davon, dass Jonas selbst gerade erst eine zweite Chance bekommen hat. Und sie wussten ganz sicher nicht, dass Gott sie in Kapitel 4 des Buches benutzen würde, um Jona eine Lektion über Barmherzigkeit zu erteilen. Aus der Sicht der Menschen von Ninive war Jona ein aufrechter Mann Gottes, jemand mit einer besonderen Beziehung zu Gott. Wer die ersten beiden Kapitel gelesen hat, kann darüber eigentlich nur lachen. Aber es ist wie bei meinem Insider-Witz. Wenn man die ganze Geschichte nicht kennt, versteht man nicht den Punkt. Und die Menschen von Ninive kennen Jonas Geschichte nicht. Es gibt viele Dinge, die man aus diesem Text mitnehmen kann. Gottes großes Erbarmen zum Beispiel oder die beeindruckende Umkehr der Menschen von Ninive. Aber heute möchte ich bei diesem einen Gedanken bleiben. Wir haben nicht die ganze Perspektive. Wir kennen nicht die ganze Geschichte. Warum ist das wichtig? Wir leben in einer Gesellschaft, in der uns immer wieder eine bestimmte Vorstellung von Freiheit begegnet. Solange das, was ich tue, niemanden schadet, bin ich frei, es zu tun. Ich kann leben, wie ich will, solange ich dich nicht störe. Und inzwischen geht es noch weiter. Ich kann teilweise sogar bestimmen, wann und wie ich sterbe. Meine Wahl, meine Entscheidungen, meine Konsequenzen, meine Sünden, falls es überhaupt welche gibt, sind meine Privatsache. Aber diese Sicht übersieht etwas Entscheidendes. Woher soll ich eigentlich wissen, ob ich jemanden schade, wenn ich nicht die ganze Perspektive habe? Wenn ich nicht die ganze Geschichte kenne. Die christliche Tradition und die Geschichte von Jona zeigen uns eine andere Sicht. Wir können nur dann meinen, unsere Entscheidungen und unsere Sünden seien reine Privatsache, wenn wir die größere Perspektive ausblenden. Wir kennen nicht die ganze Geschichte. Also tun wir so, als gäbe es sie nicht. Aber Sünde ist nie nur Privatsache. Die Grausamkeit und Gewalt der Menschen von Ninive führten dazu, dass Jona Hass gegen sie entwickelte. So sehr, dass Jona Gott lieber ungehorsam war, als Gott zu dienen. Und umgekehrt hielt Jonas Weigerung, zu ihnen zu gehen, die Menschen von Ninive von Gottes Erbarmen fern. Aber als Jona sich entschied, das Richtige zu tun, kam eine ganze Stadt in Bewegung. Die ersten Menschen von Ninive kehrten um. Dadurch nahm auch ihr König die Sache ernst. Und als Ninive umkehrte, konnte Gott Jona eine einzigartige Lektion über Barmherzigkeit erteilen. Und das Erstaunlichste ist, Als Jona und die Menschen von Ninive ihre Entscheidungen trafen, hatten sie nicht die geringste Ahnung, dass Jesus sie Jahrhunderte später als Zeichen für seine Generation gebrauchen würde. Der Punkt ist also, auch wenn wir nie ganz zurückverfolgen können, welche Bedeutung jede kleine Entscheidung hat, zeigt uns Gott und zeigt uns die Geschichte von Jona. Unsere Entscheidungen sind Gott wichtig. Es war Gott wichtig, dass Jona seinem Auftrag gehorchte. Es war Gott wichtig, dass die Menschen von Ninive sich von ihrer Sünde abwandten. Und selbst als weder Jona und noch die Menschen von Ninive verstanden, was da alles geschah, hatten ihre Entscheidungen Auswirkungen auf das Leben der anderen. Bevor ich mit meiner Familie nach Großbritannien gezogen bin, wie ihr gehört habt, habe ich in Deutschland gearbeitet. Ich hatte eine Stelle als Postdoc. In meiner ersten Stelle, dort hatte ich mir vorgenommen, mit allen Deutsch zu sprechen und nicht Englisch, auch wenn Englisch ein bisschen einfacher gewesen wäre. Das war eine gute Übung, eine Übung, die mir jetzt fehlt. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn man eine neue Sprache lernt. Man wird schnell ein bisschen dumm, einfach weil man nicht ausdrücken kann, was man eigentlich denkt. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich Rabeas Eltern zum ersten Mal getroffen habe. Ich wollte sie mit meinen Deutschkenntnissen ein bisschen beeindrucken. Also habe ich mein damals noch ziemlich rudimentäres Deutsch eingesetzt. Ich wollte von einer Aktion an der Uni erzählen. Wir hatten den Studierenden angeboten, ihr Essen in unsere Mikrowelle aufzuwärmen und ihnen anschließend einen Apfel geschenkt. Na, meine Erzählung schaute mich mein Schwiegervater ganz erstaunt an. Er konnte einfach nicht verstehen, warum wir den Leuten angeboten hatten, einen Apfel in der Mikrowelle aufzuwärmen. Zum Glück konnte Rabea die Situation noch retten, aber mein Versuch war alles anders als beeindruckend. Und so ist es mit Sprache lernen. Man hat tiefe Gedanken, aber der Weg von Kopf bis zum Mund ist ziemlich lang und man verliert sich leicht. Also aus diesem Grund hatte ich selten den Mut, mit meinen Kollegen über tiefere Glaubensfragen zu sprechen. Aber ich mochte meine Kollegen sehr. Als ich 2 Jahre nachher diese Stelle verließ, haben wir ein kleines Kaffeetrinken gemacht, um Abschied zu nehmen. Und bei dieser Gelegenheit sagte mir ein Kollege etwas, das ich nie vergessen werde. Ich würde sagen, er war alles andere als religiös, aber er sagte, was ich von dir mitnehme, ist, dass man Wissenschaft und Glauben zusammenhalten kann, dass man einen vernünftigen Glauben haben kann. Ich war sehr überrascht. Ich hatte mit ihm nur sehr wenig über Glauben gesprochen. Ich weiß nicht, woher er diesen Gedanken hatte. Und ich werde es wohl nie wissen. Es ist eine Geschichte, die ich nicht kenne. Wenn das stimmt, wenn unsere Entscheidungen mehr Bedeutung haben, als wir ahnen, dann muss ich zugeben, das kann sich auch überfordernd anfühlen. Ich fühle mich jedenfalls diese Aufgabe nicht gewachsen. Aber zum Glück werden wir daran erinnert. Gott ist der Autor der ganzen Geschichte. Er kennt unsere Grenzen und er kann sogar mit den sehr kleinen Bemühungen eines widerwilligen Propheten wie Jona arbeiten. Was Gott von uns erwartet, ist nicht unmöglich. Der Prophet Micha fasst es so zusammen und mit diesem Wort möchte ich schließen. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Wir wollen zusammen beten. Herr, unser Gott, vielen Dank, dass du so viele Werte uns gibst. Das, was wir entscheiden, dir wichtig ist. Wir möchten uns erinnern, dass was wir entscheiden, auch Auswirkungen für andere hat. Und wir möchten dich beten, dass du aus was wir entscheiden, was Gutes macht. Amen.